Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem Webcast. Mein Name ist Stefan Tolksdorf. Heute ist der 8. August 2018 und in großer Hitze im wörtlichen und übertragenen Sinne bin ich trotzdem froh, Helga Zeppler-Rusch hier begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Helga.
Ja, guten Tag.
In gewisser Weise muss man sagen, können wir ja froh sein, dass wir die Sendung so überhaupt machen können. Denn eine Sache, die sich scheinbar langsam wirklich anfängt zu häufen, ist eine relativ willkürliche Zensur und Abschaltung tatsächlich von YouTube-Kanälen. Wir hatten vor einer Woche ungefähr schon mal beim SGT-Report diesen Fall, die gerade live im Interview mit Harley Schlenger waren, als der Account terminiert wurde durch YouTube. Jetzt hat es Alex Jones getroffen und unabhängig davon, was man von diesen Leuten und ihren Inhalten so hält, ist damit doch ein sehr effektives Stilllegen gedacht. Und ich bin mir ehrlich gesagt in der ganzen Polarisierung nicht so sicher, ob einige von den Leuten, die sich darüber jetzt freuen, ganz mitgekriegt haben, was damit eigentlich sich abspielt. Aber ich würde gern hören, was deine Gedanken darüber sind, Helga, und was du eigentlich vorschlägst, wie man in der gegenwärtigen Lage damit umgeht.
Ja, es ist ja nicht nur Alex Jones und Infowars, der immerhin einige 10 Millionen Followers hat und auch auf dem YouTube-Kanal über 2,5 Millionen Followers, sondern auch ein Autor von antiwar.com und von Ron Paul Institute. Also das ist schon ein sehr gezielter, offensichtlicher Versuch, alle die Leute mundtot zu machen, die Rolle des britischen Geheimdienstes in der Russiagate-Affäre gegen Trump beleuchtet haben. Und gerade kurz vorher hat Alex Jones eben über Robert Mueller und seine Rolle da gesprochen. Und das ist natürlich der große Kampf, weil die Untersuchungen im Kongress, die jetzt selbst im August voll und ganz weitergehen, beleuchten eben gerade die vielen Ungereimtheiten beziehungsweise offenen Falschaussagen, die vom FBI, vom Justizministerium Angestellten gemacht wurden über die Zeit, wann das FBI mit Steele zusammengearbeitet hat, wann die Zahlungen passiert sind. Und da sind also ganz wichtige Dinge, die also, wie gesagt, der Kongressabgeordnete Nunes hat also gesagt, sie werden im ganzen August weiterarbeiten mit Anhörungen unter Eid. Und da geht es natürlich um die Kollusion der Obama-Geheimdienstchefs mit dem britischen Geheimdienst MI6, dem Äquivalent von NSA, CGHQ, der Rolle des Foreign Office. Also mit anderen Worten, es geht darum, dass das Meddling, also die angebliche Kollusion, eben nicht mit Russland war von Trumps Seite, sondern von Mitgliedern der Hillary-Kampagne, von Obama beziehungsweise seinen Geheimdienstchefs mit dem britischen Geheimdienst mit dem Zweck, Trump zu sabotieren beziehungsweise aus dem Amt zu jagen durch ein Impeachment, durch ein Coup. Und das ist natürlich super explosiv. Das ist das heißeste Material überhaupt. Und Trump hat ja nun die Kampagne benutzt, also seine Rallyes jetzt gerade auch für den Wahlkampf, für die Midterm Election, also für die Zwischenwahl im November, um genau die Rolle von Mueller zu thematisieren. Also ich denke mal, das Beste, was man tun kann, ist, dass man eben dafür sorgt, dass die Informationen und Analysen, die von diesen Personen, die jetzt da versucht werden, ausgeschaltet zu werden, dass man die Informationen weiter vertreibt. Weil es gibt keine andere Methode, als wirklich die Fakten über diesen Coup, die Rolle des britischen Empires in alle Winde zu rauszuposaunen. Und vor allen Dingen, wir wissen von unseren Kollegen in Amerika, dass jetzt mehr und mehr Amerikaner selber praktisch sagen, hier, das war British Meddling, also die Briten haben sich da eingemischt, es geht gar nicht um Russland. Und das Ganze hat natürlich den Zweck, Trump daran zu hindern, das Verhältnis zu Russland und China in Ordnung zu bringen, beziehungsweise vor allen Dingen nach seinem Gipfel mit Putin in Helsinki sind die natürlich vollkommen da ausgeflippt, weil das war der ganze Zweck, dass man eben verhindern wollte, dass die USA und Russland sich verständigen. Also ich kann im Übrigen nur sagen, in den 80er Jahren, als derselbe Apparat unter der Speerspitze von Robert Müller gegen meinen Ehemann Lyndon LaRouche vorgegangen ist und uns ja da wirklich massivst verfolgt hat, hat Ramsey Clark, der damals als Anwalt für meinen Mann sich selber eingeschaltet hat, hat gesagt, wenn man das mit Lyndon LaRouche machen kann, der Präsidentschaftskandidat war, der Publikationen hatte, die über 100.000 Abonnenten hatten, dann kann das jedem passieren, und hat quasi aufgerufen, dagegen vorzugehen. Und genau das ist der Punkt. Wenn man es mit LaRouche machen kann, dann kann man es mit jedem machen. Also es gibt nur eine Methode, und das ist wirklich die Analyse über den Apparat, der dahinter steckt. Eben Robert Müller und die Kollusion mit den Briten weitmöglichst zu verbreiten. Wir haben auf unseren Webseiten darüber mehrere Dokumentationen. Die würde ich empfehlen, dass Sie, die Zuschauer, sich die runterladen und möglichst weit verbreiten, weil das ist die beste Gegenmedizin gegen diesen Angriff auf das First Amendment. Diese Kanäle, YouTube und Apple und so weiter, die reden sich natürlich damit heraus, dass sie Privatunternehmen wären, und deshalb würde das erste Amendment, also das Recht auf freie Rede, für sie nicht gelten. Aber das ist natürlich ein ganz massiver Angriff auf die Verfassung in Amerika. Und jeder, der also versteht, was die Implikation davon ist, sollte sich da wirklich jetzt gegen aktivieren.
Und ich glaube, der Kontext hier macht absolut Sinn. Und wenn wir darin bleiben, du hast jetzt ein bisschen beschrieben, die Lage innerhalb der USA, auch mit der herannahenden Wahl. Da frage ich gleich mal nach, wie wichtig ist die denn jetzt eigentlich, diese Zwischenwahl für die US-Regierung oder für den Fortgang der Dinge da? Hast du da einen Einblick, womit man da rechnen kann oder soll?
Naja, es waren ja jetzt gestern Primaries in mehreren Staaten, und das Ergebnis war überall wohl extrem eng, also ganz geringe Unterschiede nur. Ich habe deshalb jetzt noch keine offiziell gültige Liste. Also der republikanische Kandidat in Ohio, der heißt, glaube ich, Trey Baldwin oder so ähnlich, der hat also einen Wahlsieg erklärt. Das ist ganz wichtig, da war der Trump gerade in der Rallye, und unsere Kollegen, die also auch sowohl in Pennsylvania als auch in Ohio bei diesen Rallyes waren, die haben also berichtet, dass die Trump-Unterstützer absolut hinter Trump stehen, dass sie also absolut stolz sind, was der Trump macht, dass sie froh sind, dass er es dem Establishment quasi da wirklich zeigt. Also von daher ist die Stimmung eigentlich sehr gut. Aber natürlich ist das Risiko sehr groß, weil wenn die Demokraten das Repräsentantenhaus gewinnen sollten im November, was ich persönlich ja nicht wahrscheinlich, aber es ist auch nicht auszuschließen, halte, dann würden die natürlich sofort ein Impeachment-Verfahren gegen Trump in Gang setzen und natürlich die ganzen Untersuchungen im Kongress, also im Repräsentantenhaus und im Senat, sofort dicht machen. Und damit wäre natürlich die Rolle des britischen Geheimdienstes und all die unglaublichen Sachen, die da gelaufen sind, die würden dann natürlich in der Versenkung verschwinden. Und das ist natürlich das, was das Justizministerium im Augenblick macht. Die haben ja, also ich weiß nicht, wie viele Tausende von Dokumenten, die von diesen Ausschüssen im Kongress angefragt worden sind. Da machen die eine totale, also Stonewalling, also sie treten da auf die Bremse, rücken die nicht raus. Offensichtlich mit der Idee von Zeitgewinn, um über diese November-Schwelle rüberzukommen. Also da hängt schon enorm viel ab, weil wenn ein Impeachment gegen Trump passieren würde, ich weiß, dass viele Leute in Europa da keine blasse Ahnung von haben, aber die Kräfte der Konfrontation und die Kriegspartei, das sind im Augenblick die Demokraten und die Neokons in der Republikanischen Partei. Wenn die wieder ans Oberwasser kriegen würden, dann wären wir wirklich auf einem kurzen Weg zur Konfrontation mit Russland und China würde auch noch weiter eskalieren. Das sollte wirklich niemand wünschen. Man muss nicht unbedingt mit allen Aspekten von Trump übereinstimmen und vor allem vielleicht seinen Stil nicht so toll finden. Aber der Punkt ist der, er will die permanenten Kriege beenden. Und er hat im Grunde alles schon in Gang gesetzt, um vor allen Dingen das Verhältnis zu Russland zu verbessern. Und also angesichts der extrem angespannten Lage in der NATO, Ostausweitung von jetzt mit Georgien und so weiter. Also das ist wirklich eine Frage von Krieg und Frieden, um die es dabei geht. Und die Leute sollten da wirklich mal über ihre Axiome nachdenken. Wenn 98% der ARD-Berichte über Trump negativ sind, dann kann man sich ja vielleicht auch mal die Frage stellen, warum ist das so? Und ja, vielleicht ist da ja irgendwie die Lage vollkommen anders. Also ich kann nur auf unsere Dokumentation über die Rolle von Mueller, die Rolle des FBI und eben die Rolle der Briten da hinweisen, dass sie sich die alle anschauen.
Wenn wir noch einen Blick auf die Politik der US-Regierung werfen, Trump hat ja, doch eine ganze Reihe von Wahlversprechen abverfolgt, sowohl also das Treffen mit Putin, die Tatsache, dass er mit Kim Jong-un sich getroffen und gesprochen hat, das sind alles Dinge, die er schon thematisiert hat. Und ein anderes Thema, was schon während des Wahlkampfes eine Rolle gespielt hat, war der Deal, der erreicht worden war zwischen der US-Regierung unter Obama und dem Iran. Und Trump hat den ja angegriffen, hat gesagt, das ist ein ganz schlechtes Geschäft gewesen und wir werden das rückgängig machen. Und so wie es aussieht, hat er das auch getan. Die Frage jetzt, wo diese Sanktionen in Gang kommen, an dich wäre, wie ist das eigentlich einzuschätzen? Ist das etwas, aus dem sich tatsächlich eine ernsthafte Konfrontation entwickeln kann, oder kann man in irgendeiner Form absehen, dass das irgendwie nicht in so eine Eskalationsspirale geht von Sanktionen zu mehr Sanktionen, bis dann eben ganz andere Maßnahmen am Ende dann stehen?
Ja, also ich halte das für eine sehr schlechte Sache, weil also die internationale Atomenergiebehörde hat ja gesagt, dass sie also absolut keine Anzeichen dafür haben, dass der Iran dieses Abkommen in irgendeiner Weise verletzt hätte. Und deshalb ist es eigentlich nicht gerechtfertigt, dass dieses Abkommen da aufgekündigt wird. Entsprechend scharf sind natürlich die Reaktionen. Also die russische Reaktion war sehr scharf, dass sie eben da die Tatsache, dass die USA mit diesen Sanktionen auch die Drohung gegen also Drittländer, Sekundärsanktionen zu erheben, dass sie diese extraterritoriale Rechtsanwendung da absolut verurteilen, dass die gegen die UN-Charta und das Völkerrecht verstößt. Also das ist schon mal ein Punkt. Und die EU hat ja, also Federica Mogherini und die anderen, ich glaube die Außenminister von Frankreich, Italien, Großbritannien und Deutschland, haben gesagt, sie werden also auf jeden Fall versuchen, dieses Abkommen aufrechtzuerhalten. Und sie wollen da so ein EU-Blockadegesetz aktivieren, was, glaube ich, noch nie benutzt worden ist, was aber quasi die Firmen irgendwie beschützt gegen diese Sanktionen. Es ist natürlich so, Firmen, die auch in Amerika Geschäft haben, werden natürlich nicht riskieren, dass sie dieses Amerika-Geschäft verlieren. Und es sind schon ganz viele, also haben sich da schon abgezogen. Das ist wirklich sehr schlecht. Dann hat natürlich der Oettinger EU-Kommissar vorgeschlagen, dass die Sparkassen sich bei der Finanzierung des Iran-Geschäfts engagieren sollen, weil die natürlich in der Regel kein Amerika-Geschäft haben. Aber das ist natürlich insgesamt eine nicht so eine wirklich blöde Entwicklung. Und man kann nur hoffen, dass da doch irgendwann noch was in Vernunft passiert. Ein Offizieller des State Department hat gerade nochmal betont, sie seien bereit zum Gespräch mit dem Iran. Rouhani hat natürlich gesagt, es lohnt sich nur dann mit den USA zu verhandeln, wenn wir sicher sind, dass sie sich auch an Abkommen halten. Und er hat dann gesagt, ja, also wenn man praktisch jemanden Messer in den Arm sticht und sagt, so jetzt lass uns verhandeln, dann ist das nicht gerade die beste Basis. Man muss erst das Messer rausziehen und dann kann man verhandeln. Also es war eine relativ ruhige Reaktion, würde ich mal sagen. Aber die Gefahr ist natürlich, dass das den sogenannten Hardlinern im Iran nützt und die Lage da nur eskaliert. Also es ist eine ungute Entwicklung auf jeden Fall. Und es ist so, wie es ist. Trump macht einige Sachen sehr gut, aber man muss ihn natürlich auch dann kritisieren, wenn es wirklich sehr schlecht ist.
Eine Sache, die ich selber auch sehr, sehr interessant finde, jetzt wo du auch über Russland gesprochen hast, ist, dass im Fall von Russland und auch von China wir, glaube ich, durchaus von Ländern sprechen, die sich über diese internen Auseinandersetzungen in den USA doch ziemlich bewusst sind. Und ich meine, es ist gar nicht so vom Standpunkt, dass sie da irgendwie, wie immer vorgeworfen wird, selber ihre Finger drin haben, sondern dass sie einfach sehr aufmerksam sind über dieses hin und her, womit man eben versucht, den US-Präsidenten zu destabilisieren und aus dem Amt zu bringen. Und mich würde, und ich denke auch nicht nur mich, deswegen auch interessieren, wie denn momentan sich sozusagen von russischer, aus russischer Sicht, zumindest nach außen, die Welt gerade darstellt. Vielleicht kannst du das ein bisschen zusammenfassen, was so die aktuellen Parameter sind und Ereignisse, die man also da beachten soll mit Bezug auf Russland.
Ja, also sowohl der Premierminister Medvedev als auch der stellvertretende Außenminister, ich glaube, der heißt irgendwie Karasin oder so ähnlich, die haben also beide dringend gewarnt vor der Idee, Georgien in die NATO zu integrieren. Und gerade dieser stellvertretende Außenminister hat also gesagt, man soll sich bitte an 2008 erinnern, als Saakaschwili, der damalige Präsident von Georgien, da versucht hätte, gegen Südossetien und Abchasien militärisch vorzugehen, woraufhin die russische Armee quasi da eingegriffen hat. Und stellvertretende Außenminister sagt dann, was war das Resultat? Zwei unabhängige Staaten und eine Militärbasis in der Region. Also jedenfalls hat er dringend gewarnt vor den Konsequenzen, die das hätte. Und generell hat Russland ganz offensichtlich setzt auf eine Politik der Stärke. Die werden also vom 21. bis 26. August in der Nähe von Moskau in einem Park eine große Militärshow haben, wo unter anderem diese neue hypersonische, also Überschallrakete Kinschall demonstriert wird, also nicht nur gezeigt, sondern auch aktiviert wird. Und zwar ist das diese neue Rakete, die Putin am 1. März vorgestellt hat, zusammen mit anderen Waffensystemen, die also Mach 10, also 10-mal die Schallgeschwindigkeit erreicht und in der Geschwindigkeit noch höchst manövrierfähig ist. Also die im Grunde alle Raketenabwehrsysteme, die die USA quasi um Russland da einzukreisen, aufgebaut haben, die das also durchbrechen kann. Und das ist also ganz klar eine Demonstration, dass Russland da auf keinen Fall klein beigibt, sondern seine Stärke demonstriert.
Sowohl mit Russland als auch mit, also sehr sowohl mit Russland als auch mit China der Fall, dass sie an diesen Waffensystemen arbeiten. Und ich finde das auch immer wichtig bei diesen Dingen, wie du das gerade herausgestellt hast, zu betonen, dass man damit eben einfach demonstriert, sich von einer, ja, sich vermeintlich überlegen, militärisch überlegen seienden Macht eben nicht einschüchtern lässt. Das ist eine Sache, die, glaube ich, wenn man sich in der Tiefe mal damit beschäftigen kann, einmal nur sehr, sehr interessant hätte gelöst werden können, zumindest was, soweit es mir bekannt ist, nämlich mit der strategischen Verteidigungsinitiative deines Mannes. Und der hat ja damals darauf gesetzt, dass eben die technische Möglichkeit des Ausschaltens von Interkontinentalraketen gemeinsam entwickelt werden sollte zwischen den USA und damals der Sowjetunion, als ein Friedensprojekt, was gleichzeitig auch eine sehr, sehr große wirtschaftliche Komponente hätte, um die Länder entsprechend aufzubauen, zu modernisieren, den Lebensstandard anzuheben. Und wenn man jetzt mal die militärische Komponente da kurz weglässt, hat man das ja eigentlich genau jetzt gerade mit der Seidenstraße. Ich denke, wir sollten in dem Zusammenhang darüber nochmal auch ein bisschen sprechen, weil dieses durch die Abwesenheit, du hast es in deinem Leitartikel auf der Webseite der Bürgerrechtsbewegung Solidarität thematisiert, die Abwesenheit der Diskussion darüber, was für ein Potenzial die Seidenstraße darstellt, ist ein Riesenproblem hier. Vielleicht kannst du das an der Stelle auch nochmal darstellen.
Ja, also die geopolitische Fraktion ist also auf vollem Vormarsch. Die sind relativ spät aufgewacht über die Dynamik der neuen Seidenstraße und stehen jetzt vor vollendeten Tatsachen, dass doch die Mehrzahl der Nationen dieser Welt in Global South und BRICS und Shanghai Cooperation Organization eigentlich längst dabei sind, eine neue Weltwirtschaftsordnung zu bauen, ganz konkret. Nun gibt das Council of Foreign Relations, die haben gerade eine wilde Attacke auf China, und zwar nicht auf die Seidenstraße, sondern auf die Idee, dass China das Ziel hat, bis 2025 in 10 Hochtechnologiebereichen zum Weltführer zu werden. Also alles von IT, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, neue Werkstoffe, also 10 verschiedene Kategorien. Und das wollen sie eben blockieren. Und das ist natürlich auch der Hintergrund letztlich von diesen Zöllen, dass man damit im Grunde die Entwicklung von China blockieren will. Ich halte das für absolut aberwitzig. Also erstmal muss man sich vergegenwärtigen, dass China für viele, viele Jahrhunderte das führende Land in der Welt war. Und wenn es jetzt praktisch sagt, es will wieder einen gleichen Weltstatus haben mit anderen Weltmächten, explizit nicht die USA als weltdominierende Macht ersetzen will, sondern nur auf gleichberechtigter, also quasi auf Augenhöhe mit anderen führenden Nationen existieren, dann wird niemand China daran hindern, weil also China hat in den letzten Jahren so sehr auf Innovationen gesetzt, die sind jetzt schon, was bestimmte Wissenschaftsbereiche angeht, führend. Die brauchen gar nicht mehr abzukupfern, weil die längstens eigene Innovationen entwickelt haben. Und die Idee, dass man ein Volk von 1,4 Milliarden Menschen irgendwie an seiner Entwicklung hindert, vor allen Dingen, wenn dieses Land alleine mit Indien jetzt 2,6 Milliarden Menschen repräsentiert, mit den BRICS plus die Global South Staaten, also die Gruppe der 77, Mercosur, die Organisation Islamischer Staaten, verschiedene afrikanische Organisationen, Staatenorganisationen. Also das repräsentiert bei weitem die Mehrheit der Menschheit, die im Übrigen jetzt schon mehr Bruttoinlandsprodukt produziert hat als die EU. Also wenn man denkt, dass man diese Entwicklung irgendwie blockiert, dann ist man echt schief gewickelt und hat keine Ahnung. Und leider gilt das wohl auch für einige Kreise in Deutschland. Ich habe jetzt das Buch noch nicht selber gelesen, sondern nur einen vorläufigen Bericht darüber gehört. Aber der Professor oder Doktor oder Herr Hüter vom Deutschen Institut der Wirtschaft in Köln, der hat wohl ein neues Buch geschrieben, wo er also auch gegen die neue Seidenstraße vom Leder zieht. Also das ist alles wirklich absolut, das führt nur dazu, dass die Länder, die diese Position einnehmen, die werden am Rande der Geschichte landen und leider in die Bedeutungslosigkeit versinken, was, wenn es nur die Autoren dieser Gedanken beträfe, ja auch gar nicht schlimm wäre, aber leider betrifft es eben auch die respektiven Bevölkerung, also in dem Fall die deutsche Bevölkerung, und das ist natürlich schlecht. Deshalb sind ja unsere Anstrengungen genau in die andere Richtung, dass wir eben sagen, wir brauchen nicht nur ein neues Bretton-Woods-System, weil die Gefahr eines neuen Finanzkrachs hängt über unseren Köpfen wie ein Damoklesschwert. Argentinien, Türkei sind im Augenblick absolute Krisenfälle. Da könnte genauso gut ein Auslöser herkommen, wie auch von der Derivatgeschäfte, dem Brexit, der Effekt, den das auf London hat, die Verschuldung der US-Firmen. Also das sind alles Minen, die hochgehen können. Deshalb sagen wir eben, wir brauchen ein neues Bretton-Woods-System in der Tradition des ursprünglichen Bretton-Woods. Dann brauchen wir die 4 Gesetze von LaRouche, Glass-Steagall, Bankentrennung, Nationalbank in jedem Staat, Kreditsystem und dann eben eine multilaterale Kooperation mit der neuen Seidenstraße. Das ist ein Paket, wie wir aus der Krise rauskommen. Damit können wir Afrika entwickeln, den Nahost wieder aufbauen und damit hätten wir im Grunde wirklich auch eine Vision für die Zukunft. Also einigen Leuten dämmert das. Also selbst die FAZ, das neoliberale Blatt per excellence, hatte vor ein paar, paar Tagen einen Artikel, wo sie gesagt haben, ja, wie soll Deutschland auf diese China-Handelsoffensive da reagieren, wo sie sagen, ja, also es sind enorme Potenziale, enorme Gefahren, aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht den Anschluss verlieren. Andere in Deutschland sind da schon sehr viel weiter, die sagen, das ist das einzige Spiel, was es gibt, also das ist the only game in town, also quasi das ist die Agenda überhaupt. Und entweder wir machen da mit oder wir sind wirklich am Rand der Geschichte bedeutungslos. Und ich denke mal, dass die Vernunft sich durchsetzen kann, aber wir brauchen mehr Mitstreiter, die über das enorme Potenzial der Seidenstraße die Bevölkerung informieren. Weil in meinem Artikel, den du gerade erwähnt hast, habe ich eben den Punkt gemacht, dass das Establishment die Politik von TINA hat. There is no alternative, also die Abkürzung TINA. Und deshalb sind die Medien natürlich auch so gestrickt, dass die überhaupt nie über Alternativen berichten. Aber die neue Seidenstraße ist eine ganz fantastische Alternative. Wenn die Bevölkerung aber nichts davon weiß, dann denken sie, ja, diese magere, traurige Politik der Merkel-Regierung, das ist das Einzige, was es gibt. Und dann sind sie natürlich kulturpessimistisch. Und ich habe in dem Artikel auch gewarnt, wir hätten aus den 20er und 30er Jahren lernen müssen, dass Kulturpessimismus die allerschlechtesten Konsequenzen hat. Also es ist extrem wichtig, dass die Menschen von dieser Alternative der neuen Seidenstraße wissen. Und ich will nur ganz kurz drei Punkte nennen, wo das sich total schlechte Entwicklungen in das Gegenteil verwandeln durch den Geist der neuen Seidenstraße. Das eine haben wir schon öfter diskutiert, die Lage mit Nordkorea, die im Übrigen auf einem guten Weg ist, entgegen allen Presseberichten. Dann natürlich, dass Indien und Pakistan sich jetzt annähern mit dem neuen Ministerpräsidenten, Premierminister Imran Khan. Und natürlich die neuen diplomatischen Beziehungen am Horn von Afrika zwischen Somalien, Djibouti, Eritrea und Äthiopien. Das ist alles dem Geist der neuen Seidenstraße zu verdanken. Und das ist toll, das ist ganz fantastisch, dass da im Grunde enorme Entwicklungen im Gang sind. Und das müssen die Leute einfach wissen. Und dann werden sie optimistischer oder auch aktiver, weil dann verschwindet dieses Gefühl, man kann ja sowieso nichts machen, was sowieso der Leib- und Magensatz ist von den meisten Deutschen.
Helga, wir haben ein paar Minuten haben wir noch. Ich wollte nämlich auf einen Punkt noch kurz eingehen oder dich darauf ansprechen. Und der betrifft, ich hatte vor ein paar Tagen mal einen alten, sehr langen Beitrag deines Ehemannes gehört aus den 80er Jahren. Der hatte den interessanten Titel The End of the Age of Aquarius. Das war eine Rede offensichtlich bei einer Konferenz. Da hat er aber darüber gesprochen, dass über dieses Phänomen, dass Parteien oder Kandidaten zur Wahl stehen, und das war nicht auf die USA beschränkt, die aber keinerlei Handhabe haben und im Grunde auch nichts wirklich Eigenes mitbringen. Das heißt, über die Frage, was eigentlich dann in der Politik die Themen sind, in welche Richtung die Entscheidungen gehen, da haben die gar nichts zu sagen. Und ich vermute, das liegt ja auch hier zugrunde, weswegen, ich sage mal, dieses ständige Wiederholen von Demokratie, wenn man sich mal Platon in Ruhe anschaut, dann würde man von allein drauf kommen, dass das nicht das Nonplusultra und das Ende der Geschichte ist, was Staatsformen angeht. Aber gerade hier ist es ja sehr relevant, der Mangel von Alternativen, die von den Parteien, inhaltlichen Alternativen, die von den Parteien geboten werden, hat meiner Meinung nach einen Großteil dazu beigetragen, dass die AfD entstanden ist. Und jetzt gibt es also den neuen Vorstoß in der Linken von Sarah Wagenknecht, aufstehen. Und meine Frage an dich wäre eigentlich, kannst du da irgendwas anderes erkennen? Weil das, was mir bisher so auffällt, ist nur, dass sie halt sagen, wir müssen hier wieder einen Dialog führen oder irgendwie eine Konversation führen oder so. Aber so richtig Inhaltliches habe ich noch nicht entdecken können. Geht dir das anders?
Ja, es ist ja noch nicht so viel veröffentlicht. Also bisher haben sie ja nur diese Kurzvideos, was okay ist. Es ist auch mit Sicherheit gut, die negativen Folgen von 2010, also die Schröder-Agenda 2010 zu attackieren, die neoliberale Wirtschaftspolitik, das ist mit Sicherheit gut. Was natürlich problematisch ist, ist der grüne Aspekt da drin, weil mit grüner Politik wird es nicht dazu führen, dass sich irgendwas ändert in diesem Land. Und was natürlich die große Frage ist, was wird die Wirtschaftspolitik letztlich sein? Wird sie auf die neue Seidenstraße eingehen? Wird sie eine Bankentrennung vornehmen? Das heißt, es gibt ja bestimmte Knackpunkte. Also man kann die besten Absichten haben, gegen die neoliberale Ungerechtigkeit vorzugehen, aber man muss auch ein Wirtschaftskonzept haben, was dann wirklich funktioniert. Also der einzige Punkt, den man beobachten muss, ist ja, wie fühlt sich das mit Inhalt? Deshalb würde ich mal, es ist mit Sicherheit gut, überhaupt die Leute zu versuchen zu aktivieren. Aber wie gesagt, es müssen Lösungen her, die auch wirklich in das strategische Bild reinpassen. Und da habe ich eben noch so gut wie nichts gehört. Aber ich warte da mal ab und gucke mir das an und dann können wir da in den nächsten Sendungen uns weiter drüber unterhalten. In der Zwischenzeit gibt es eine gute Alternative und das ist die Büso. Wir haben die wichtigsten Themen, die heute wirklich die strategischen Themen sind, nicht nur besetzt, sondern wir haben mit unseren Ideen die Entwicklungen, die wir heute auf globaler Ebene sehen, in den letzten 30, 40 Jahren ganz maßgeblich beeinflusst. Immerhin ist die ganze Idee der Eurasischen Landbrücke, das war unsere Antwort auf den Kollaps der Sowjetunion. Und wir haben mit Hunderten von Konferenzen international mit dazu beigetragen, wenn nicht sogar in vielen Punkten das in Gang gesetzt, dass diese Alternative überhaupt heute erst existiert. Also wenn Sie eine wirkliche Alternative wollen, die Hand und Fuß hat und Biss, dann ist die Büso die richtige Antwort.
Damit 31 Minuten sind wir am Ende der Sendung. Vielen, vielen Dank, Herr, dass du es geschafft hast. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, muss man jetzt wirklich so sagen, ich hoffe, dass wir uns in der kommenden Woche dann auch wieder hier auf YouTube wiederfinden können. Vielen Dank und bis dahin.
Ja, bis dann.